Wir hören auf die Schilderung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ab Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch die vornehmen Leute spotteten: Andere hat er gerettet. Er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte? Rette dich und uns. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verfinsterte sich, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte: Dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter. Und alle, die sich zu diesem Schauspiel zusammengefunden und gesehen hatten, was da geschah, schlugen sich an die Brust und gingen nach Hause. Alle aber, die ihn kannten, standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen alles. Es gibt auf dieses Geschehen am Kreuz verschiedene Blickwinkel. Die Evangelisten haben alle einen sehr unterschiedlichen Blickwinkel. Und Lukas, der führt uns auch nochmal hinein in unterschiedliche Blickwinkel, wenn er hier so viele Personen rund um das Kreuz auftauchen lässt, die ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck bringen. Da sind natürlich diese beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden. Da ist der Hauptmann. Dazu spielen auch die Soldaten, führende Männer oder die vornehmen Leute, stand das hier in dieser Übersetzung, eine Rolle. Auch das Volk kommt vor. Und alle am Ende, die mit ihm bekannt waren, werden noch erwähnt. Lukas berichtet davon, von dieser Szene am Kreuz, wie von einem Schauspiel auf einer Bühne. Und so benennt er es selber ja auch. Ein Schauspiel, in dessen Mitte natürlich Jesus steht oder Jesus hängt, müsste man sagen. Es war nicht ungewöhnlich, dass jemand gekreuzigt wird. Von drei Personen wird es dort beschrieben. Und doch ist klar, Jesus steht hier in der Mitte dieser Szene. Alles andere richtet sich auf ihn aus. Und Lukas lässt Jesus auch drei gewichtige Sätze sagen, die wir so nur bei ihm finden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Lukas bietet uns verschiedene Blickwinkel, auf dieses Geschehen an und auf diese Hauptperson an, dort am Kreuz. Und interessanterweise lässt er bei diesen verschiedenen Blickwinkeln gerade den Blickwinkel weg, den man so am ehesten erwartet, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Rechtfertigung, Sühne, Loskauf, Stellvertretung werden die theologischen Fachbegriffe dafür, die wir später aus den Briefen kennen. Aber hier taucht das noch gar nicht auf. Lukas ist offensichtlich eher wichtig, dass wir in dieses Schauspiel von Golgatha mit hineingezogen werden und dass wir so selber herausfinden, was Jesu Tod für uns bedeutet. Dass wir uns in den einzelnen Personen und in ihren Worten wiederfinden oder halt auch nicht. Und dass wir von diesem Schauspiel am Kreuz verwandelt werden. Wer die Szene am Kreuz regelrecht inszeniert in seiner Schilderung, so wie Lukas das tut, der will ja wie ein Theatermacher etwas in den Zuschauern in Bewegung bringen, wenn er so davon erzählt. Vielleicht hatte Lukas im Kopf, wie auch die klassische griechische Tragödie zur Reinigung und zur Läuterung des Menschen beitragen wollte, indem sie den Menschen in seiner Höhe und seiner Tiefe mit den Licht- und Schattenseiten vor Augen führt, inklusive aller Abgründe seiner Seele. Lukas schreibt sein Evangelium ja in die griechische Kultur hinein und auch er will ja offensichtlich in seinen Lesern etwas anstoßen. Er möchte nicht nur einfach einen Bericht geben. Wir sollen in unserem Herzen angerührt werden und wir sollen auf einen neuen Weg gesetzt werden. Lassen wir uns also auf dieses vielstimmige Schauspiel ein. Da geht es zunächst nochmal darum, wer Jesus denn eigentlich ist, woher er seine Vollmacht hat. Das wurde schon vor dem Hohen Rat und auch vor Pilatus und Herodes verhandelt, ob Jesus ein Gesandter Gottes ist, ob er gar der Messias ist, denn er war vorher ja auf beeindruckende Weise im Tempel aufgetreten. Da war Jesus entschlossen, schlagfertig, souverän. Er ging immer wieder als Punktsieger hervor aus der Konfrontation mit den führenden Leuten. Aber am Kreuz dann nur wenige Tage später ist er am Ende. Und es triumphieren seine Gegner. Vor ihren Augen wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Und die führenden Männer, wohl Mitglieder des Hohen Rates, die dabei stehen, die spotten. Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist? Keine Frage. Das ist die Stunde ihres Triumphes. Jesus stirbt. Und die schmutzige Arbeit, die erledigen auch noch die Römer. Und das Volk, das haben sie auch noch auf ihre Seite gezogen. Die Soldaten und sogar der eine mit ihm gekreuzigte Verbrecher, die stimmen in den Spott mit ein. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch selbst. Dort am Kreuz zeigt sich für sie endgültig, dass Jesus nur ein Scharlatan sein kann. Der Messias, der ja durchaus erwartet wurde, der sollte mit göttlicher Vollmacht die Besatzer aus dem Land vertreiben. Und er sollte das Land wieder zu neuer Blüte führen. Wer dagegen von den Besatzern ans Kreuz geschlagen wird, der kann nicht der Messias sein. Jesus hatte zwar große Hoffnungen im Volk geweckt, aber er hatte nichts von dem umgesetzt, worauf die Leute warteten. Für die, die ihn da verspotten, war er kläglich gescheitert. Das sieht für die zusammengeströmte Menge schon etwas anders aus. Als Jesus schließlich stirbt und mitten am Tag für 3 Stunden eine Finsternis über das Land hereinbricht, da schlagen sie sich an die Brust und sie kehren betroffen in die Stadt zurück. Statt Spott, Betroffenheit. Sicher auch über das Erleben dieser grausamen Todesstrafe. Aber wenn es nur darum ginge, dann müsste das nicht extra erwähnt werden. Und wir haben gehört, dass es auch gar nicht so selten war. Sie werden vielmehr gemerkt haben, dass diesen Kampf der Falsche verloren hat. Dass sich wieder mal die Herrschenden durchgesetzt haben und ihr Weg von einem weiteren Opfer gesäumt ist. Und dass Jesus nicht nur ein zufälliges Opfer war, sondern, wie es der Hauptmann nachher ausdrückt, ein Gerechter. Einer, bei dem Worte und Taten zusammenpassen. Einer, der viel näher an Gott dran war und besser sagen konnte, was der Wille Gottes ist, als alle führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen. Und mancher wird geahnt haben, dass sie ihn deshalb auch aus dem Weg geräumt haben. Und dabei war die Volksmenge ja nicht unbeteiligt. Wir wissen nicht, wer an welcher Stelle dabei war. Aber von dieser Volksmenge allgemein wird vorher gesagt, dass sie seinen Tod gefordert haben. Dieses Schlagen an die Brust, das ist eine Geste der Reue. Genauso schlägt sich der Zöllner im Tempel an die Brust, als er nicht zum Himmel aufschauen mag, sondern bittet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Im Betrachten der Kreuzigung haben diese Schaulustigen, als diese ja da zusammen sind, erkannt, dass Jesu Tod auch etwas mit ihnen zu tun hat. Und sie kehren betroffen in die Stadt zurück. Lukas deutet hier an, in dieser Personengruppe, dass uns der Blick aufs Kreuz die eigene Sünde erkennen lässt. Dass wir in dem Sterben des Unschuldigen unsere Schuld entdecken. Und dass wir erahnen, eher müssten wir dort hängen als Jesus. Er ist gekommen, um Gottes Anspruch geltend zu machen. Er ist gekommen, um Gottes Reich aufzurichten. Aber anstatt Gott zu geben, was ihm zusteht, anstatt sich auf Jesu Botschaft vom Reich Gottes einzulassen, haben die Menschen Jesus ans Kreuz geschlagen. Sie haben den Anspruch Gottes und die Vision von einer ganz neuen Welt, einer solidarischen Welt, brutal abgelehnt. Am Kreuz kann man erkennen, das ist auch unsere Geschichte. So wie die Schaulustigen merken, das ist auch ihre Geschichte. Und betroffen in die Stadt zurückkehren, in der sie sich einige Zeit später dann von Petrus, wieder die Volksmenge, zur Umkehr rufen lassen. Wer am Kreuz sein eigenes Sündersein erkennt, der ist aufgefordert, umzukehren. Gott um Vergebung zu bitten und anders weiterzuleben. Verändert durch das, was ihm dort am Kreuz nahegekommen ist, was ihn betroffen gemacht hat. Einen neuen Weg gehen, der dann wirklich zum Leben führt. Den Weg der Liebe. Das ist der Weg, den Jesus gelehrt hat und den er bis zum Schluss selber gelebt hat. Und dafür gibt es auch Zeugen dort am Kreuz. Sie werden erst ganz am Ende erwähnt als diejenigen, die mit Jesus bekannt waren. Gemeint sind wohl die verbliebenen 11 Jünger, genauso wie der weitere Jüngerkreis um sie herum, Familienangehörige. Besonders erwähnt werden aber nur die Frauen, die ihm seit den Anfängen Galiläa gefolgt waren, nicht nur am Rand, sondern ganz zentrale Nachfolgerinnen Jesu. Und die dann Jesus auch später seinen Leichnam zu Grabe begleiten werden. Und die am Ostermorgen dorthin zurückkehren werden. Sie kennen Jesus. Sie wissen, was ihn bewegte, viel besser als diese führenden Priester, als die Soldaten oder das schaulustige Volk. Und sie werden dort am Kreuz doch sicher auch einen anderen Blickwinkel gehabt haben. Natürlich haben sie ohne Ende gelitten. Mit anzusehen, wie Jesus dort zu Tode gequält wurde. Jesus, der in ihnen Großes gesehen hatte, der ihrem Leben eine ungeahnte Tiefe gegeben hatte, Freude und Sinn. Jesus, der sie zum Vaterherz Gottes geführt hatte und sie miteinander etwas erleben ließ, eine Gemeinschaft, die es sonst nicht gab. Jesus, der sie so sehr geliebt hatte und den sie deshalb auch so sehr liebten. Keine Frage, sie werden gelitten haben. Aber dann auf Golgatha, so denke ich zumindest, doch auch schon gesehen haben, dass Jesus seinen Weg der Liebe bis zum bitteren Ende geht, durchhält. Dass er die hingebungsvolle Liebe, die er predigte, nicht nur ihnen zeigte, sondern auch seinen Feinden. Als die Soldaten ihn kreuzigen, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und während seine Peiniger ihm die größten Schmerzen antun, sucht er so nach etwas, was für sie spricht. Sie wissen eigentlich gar nicht, was sie mir antun. Und er findet, dass sie ihn als Unschuldigen hinrichten und das nichtmals wissen, dem nicht richtig nachspüren können. Wie schwer fällt es uns, anderen zu vergeben? Selbst dann noch, wenn Dinge schon lange her sind. Und da reden wir nicht von Folter und wir reden nicht von Fragen um Leben und Tod. Jesus bittet noch im selben Moment, dass Gott seinen Peinigern vergeben mag. Er hat den Weg der hingebungsvollen Liebe und der bedingungslosen Vergebung auf radikale Weise gelebt. Es scheint, dass seine Jünger das auch hier wahrgenommen haben. Denn dieses Erleben, das prägt sie. Es wird ihnen zum Vorbild für ihren eigenen Weg, der bei nicht wenigen auch im Martyrium enden wird. Seinem Weg treu bleibt Jesus nach Lukas auch in dieser engen Verbundenheit mit dem Vater. Er hatte seine Jünger gelehrt, Gott bedingungslos zu vertrauen. Und jetzt, wo seinem Leben ein gewaltsames Ende bereitet wird, weil er für Gottes Sache eingetreten war, stirbt er mit den Worten: In deine Hände lege ich meinen Geist. Er weiß sich bis zum Schluss und über den Tod hinaus mit Gott verbunden. Und er lehrt seine Jünger, die ihn sterben sehen, dass auch die schlimmsten Schmerzen und auch der schrecklichste Tod sie nicht von der Liebe Gottes trennen können. Dass Gott trotzdem da ist. Und das ist ja eine ganz spannende Spannung zu dem, was wir im Markus- und Matthäus-Evangelium lesen. Aber jetzt sind wir bei Lukas und seiner Sicht darauf. Und da hält Jesus diese Verbindung zu seinem Vater bis zum Schluss durch und weiß darum. Jesu Glaube und Jesu Lehre und Jesu Liebe, das sehen die Jünger hier, bewährt sich auch in der größten Not. Die sind stärker als alle Feindschaften, als alle Bosheit und als alle Gewalt, die dort auf ihn einschlägt. Und deshalb werden sie ihm, wenn es sein muss, auch auf diesem Weg nachfolgen und so dann die Welt verändern, damit Gottes Reich nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde kommt. Nicht mehr weit entfernt von diesem Blickwinkel der Glaubenden ist die erstaunte Erkenntnis des heidnischen Hauptmanns. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Ohne großartig wahrscheinlich über diese innerjüdischen Streitigkeiten Bescheid zu wissen und zu wissen, wer da eigentlich welches Spiel spielt, erkennt er das Einmalige in diesem Menschen am Kreuz. Selbst im Sterben leuchtet in Jesus das Licht Gottes. Das Licht, das die Nationen erleuchtet. So hat es der alte Simeon im Tempel geweissagt. Lukas schlägt einen weiten Bogen zum Anfang seines Evangeliums. Jesus ist das Licht, das die Nationen erleuchtet. Und hier, ganz am Ende seines Weges am Kreuz, da erkennt ein heidnischer Hauptmann dieses Licht. Und selbst der Anführer von denen, die Jesus erniedrigen und umbringen, hat dieses Licht leuchten gesehen. Abgelehnt von seinem eigenen Volk wird Jesus zum Licht, das die Nationen erleuchtet. Was hier geschieht auf Golgatha, das hat eine globale Dimension. Am wichtigsten war die Begegnung mit Jesus am Kreuz, aber wohl für einen anderen. Für diesen zweiten Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird. Der weiß auch, dass Jesus nichts Unrechtes getan hat. Und er sieht ihn in direkter Verbindung mit Gott. Diesen anderen, der Jesus verspottet, fährt er an: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Dass Jesus dort hängt und dass, wenn man Jesus verspottet, verspottet man Gott, das ist ihm klar. Dieser zweite Verbrecher hat mitten in diesem Schauspiel nicht nur seine eigene Schuld erkannt, und er erkennt nicht nur, dass da mit ihm ein Unschuldiger gekreuzigt wird, sondern ihm ist noch ein tieferer Blick geschenkt. Er erkennt in Jesu Kreuzigung für sich etwas, was den anderen noch verborgen ist. Er sieht bereits, dass Jesu Weg nicht am Kreuz enden wird. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja, Jesus ist ein König. Er hat ein Reich und sein Weg ist hier noch nicht zu Ende. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes, aber nicht so, wie die Menschen das erwartet hatten. Gott macht in ihm etwas Größeres, als sein Volk Israel zu neuer Blüte zu bringen. Er richtet in ihm ein ewiges Königreich auf, das von keiner menschlichen Bosheit und Feindschaft besiegt werden kann. Auch nicht von Waffen und von Krieg. Und was dort auf dieser grausamen Bühne von Golgatha nicht vorstellbar scheint, das wird nach dem Verbrecher am Kreuz noch vielen Menschen als Erkenntnis geschenkt werden. Jesus scheitert dort am Kreuz nicht, sondern in seinem Leiden und in seinem Sterben liegt das Leben für alle anderen. Sein Tod ist der erlösende Höhepunkt seines Weges, der hingebungsvollen Liebe. In seinem Sterben liegt unsere Erlösung. Und da sind wir dann doch bei dem für uns dieser Szene. Diese Tiefendimension, für die mancher sicher noch lange brauchen wird, von denen, die dabei sind, hat sich diesem Verbrecher am Kreuz schon in dem Moment erschlossen. Was für eine Gnade. Und im Bewusstsein seines gescheiterten Lebens bittet er ja eigentlich sehr zurückhaltend, dass Jesus an ihn denken möge, wenn er seine Herrschaft antritt. Und Jesus? Der müsste doch eigentlich mit sich und seinen Qualen beschäftigt sein. Aber Lukas schildert es anders, weil er etwas anderes zeigen möchte. Lukas erzählt, dass er zu diesem Mann sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, er spricht ihm das volle Heil zu. Selbst ein Verbrecher, der sein Leben verspielt hat und der zu Recht gekreuzigt wird, wenn man denn solche Todesstrafen durchführen möchte, dann kann selbst dieser Mann kann in Christus das Heil erlangen. Selbst er kann erlöst werden von seinem bösen Leben und von der gerechten Strafe. Er kann hineinfinden in die Gegenwart des Heiligen und gerechten Gottes. Und so macht Lukas einen Verbrecher zum Vorbild für alle anderen, die wie wir diese Szene betrachten. In diesem Jesus dort am Kreuz liegt das Heil der ganzen Welt. In seinem Leiden und Sterben liegt dein Heil. Und egal, was du verbrochen hast, egal, wie fern du dich von Gott fühlen magst, egal, was du gerade durchmachst, schau auf Jesus am Kreuz und lass dir von Gott die Gewissheit schenken, dass er in Christus auch dir zuspricht, du gehörst zu mir. Deine Schuld trennt dich nicht mehr von Gott. Du bist jetzt und in Ewigkeit sein Kind und du darfst in seiner Gegenwart leben. Das ist die Botschaft auch für uns vom Kreuz. Lukas stellt den Blickwinkel dieses Verbrechers, der in Jesus im letzten Moment sein Heil findet, besonders heraus. Er ist der Letzte, der mit Jesus spricht. Aber Lukas bietet uns auch diese anderen Sichtweisen an, indem er mit seinem Personenensemble durchspielt, was man da alles im Leiden und im Sterben Jesu sehen kann und wie man auch darauf reagieren kann. Man kann das Kreuz als Scheitern sehen. Man kann es als Höhepunkt von Jesu Weg sehen, als Offenbarung seiner Person, als Tat der Erlösung, als Quelle des eigenen Heils. Und indem Lukas das so nebeneinander vorkommen lässt, stellt er jedem von uns die Frage, was wir dort am Kreuz eigentlich sehen. Versteht ihr? Das ist eine Szene, in die wir mit hineingezogen werden, in der wir Trost finden können, in der uns unser Heil begegnet, in dem wir den Menschen in der Liebe, zu der er fähig ist, erkennen, aber auch mit seinen Abgründen und der Gewalt, in dem wir auch dem begegnen, von dem wir kommen und zu dem wir gehen, den Vater. Was ist für dich an diesem Karfreitag wichtig? Was ist in diesem Jahr 2022 mit all dem, was uns beschäftigt, wichtig für dich zu hören heute Morgen? Was erreicht dich? Was lässt Gott dich in diesem Schauspiel erkennen? Und wie wirst du darauf antworten? Das Kreuz Jesu ruft bei den Leuten in der Szene ja sehr unterschiedliche Antworten hervor. Es kann sein, dass wir unsere Antwort in einem Bekenntnis geben oder in unserem Verhalten oder indem wir etwas in unserem Leben verändern. Es kann auch sein, dass es etwas dauert, bis wir in der Lage sind zu antworten. Aber zu erkennen, was das Kreuz Jesu einem bedeutet, das ist nicht nur etwas, was im Hirn stattfindet, sondern das wird etwas in Bewegung setzen, das wird einen verwandeln, das wird reinigen, erneuern, lebendig machen. sich auswirken auf unser Tun und Denken und Fühlen und einen bei unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder neu herausfordern, darauf zu antworten. Amen.